Folge 5. Cybersecurity, Teil 3. Drei Gesetze, ein Vorfall, 24 Stunden. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Letzte Folge war Werkzeugkasten. Schaltschrank, Netzwerk, TIA-Portal. Konkret an einer Joghurtlinie. Wer Folge 4 ausgedruckt und an die Schreibtischlampe gehängt hat, hat eine Hausaufgabe für die nächsten Wochen. Heute schließen wir den Cybersecurity-Block ab. Heute geht es um die juristische Klammer drumherum. Drei EU-Rechtsakte. Maschinenverordnung. Cyber Resilience Act. NIS 2. Drei Verordnungen oder Richtlinien, drei Logiken, drei Pflichtenkataloge, drei Meldewege. Und jeder, der heute eine Maschine baut, betreibt oder wartet, steckt ab 20. Januar 2027 spätestens in mindestens einem davon drin. Meistens in zwei. Und ein paar von euch in allen drei. Heute klären wir, wer bist du im Sinne der Gesetze? Was musst du wann an wen melden, wenn etwas passiert? Wie hängt das mit eurem Konformitätsbewertungsverfahren zusammen? Und am Ende fahren wir die Joghurtlinie aus Folge 4 durch ein realistisches Szenario. Ungefähr 25 Minuten. Block und Stift bereit. Los geht's. Kapitel 1. Warum drei Gesetze, nicht eins? Kurze Vorgeschichte, damit klar ist, woher der Wirrwarr kommt. Bis ungefähr 2020 hat sich die EU mit Cybersecurity in Industrieanlagen kaum direkt befasst. Es gab die NIS-Richtlinie aus 2016, die war auf kritische Infrastruktur fokussiert und betraf nur eine Handvoll Branchen. Strom, Wasser, Banken, Transport. Lebensmittelproduktion war damals nicht drin. Dann kamen die großen Vorfälle. Wir hatten die in Folge 3 durchgegangen. JBS, Norsk Hydro, Colonial Pipeline, Mondelez. Spätestens da war klar, das alte Modell reicht nicht. Brüssel hat darauf in drei parallelen Strängen reagiert. Und das ist wichtig zu verstehen, weil die drei Stränge unterschiedliche Adressaten und unterschiedliche Schutzziele haben. Strang 1. Die Maschinenverordnung. Verordnung EU 2023-1230. Adressat, der Hersteller einer Maschine. Schutzziel, Sicherheit der Maschine selbst, einschließlich Schutz gegen Korrumpierung. Geltung ab 20. Januar 2027. Strang 2. Der Cyber Resilience Act, kurz CRA. Verordnung EU 2024-2847. Adressat, jeder, der ein Produkt mit digitalen Elementen in den EU-Markt bringt. Vom Smart TV bis zur Sicherheitssteuerung. Schutzziel, Cybersicherheit über den ganzen Produktlebenszyklus. In Kraft seit 10. Dezember 2024. Meldepflichten ab 11. September 2026. Vollständige Anwendung ab 11. Dezember 2027. Strang 3. Die NIS-2-Richtlinie. Richtlinie EU 2022-2555. Adressat, der Betreiber bestimmter Einrichtungen, darunter ausdrücklich auch die Lebensmittelproduktion ab einer bestimmten Größe. Schutzziel, organisatorische Cybersicherheit, Risikomanagement, Notfallpläne, persönliche Verantwortung der Geschäftsleitung. In Österreich erfolgt die Umsetzung über das Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz, kurz NISG, bzw. dessen Anpassung im Rahmen des NIS-2-Umsetzungsgesetzes. Wer das aktuelle Verfahren verfolgen will, RIS, BKA, GV, ERT, dort findet ihr den jeweils aktuellen Stand. Drei Rechtsakte, drei Adressaten. Hersteller, Inverkehrbringer eines digitalen Produkts, Betreiber einer Einrichtung. Wenn du in einem Lebensmittelunternehmen sitzt, das auch eigene Maschinen umbaut und damit zum Hersteller wird, dann triffst du alle drei. Und das ist gar nicht so selten. Kapitel 2. Wer bist du? Die Rollen klären. Bevor wir über Pflichten reden, müssen wir über Rollen reden. Denn die Pflichten hängen daran. Und die Rollen werden in der Praxis dauernd verwechselt. Rolle 1, der Hersteller im Sinne der Maschinenverordnung. Das ist die natürliche oder juristische Person, die eine Maschine entwirft oder herstellt und unter eigenem Namen oder eigener Marke in Verkehr bringt. Punkt. Wer die Konstruktion verantwortet, ist Hersteller. Wichtig, nach Folge 2 wisst ihr, dass ihr selbst zum Hersteller werden könnt, wenn ihr eine wesentliche Veränderung an einer bestehenden Maschine vornehmt. 3 Kriterien, alle erfüllt, ihr seid Hersteller des umgebauten Systems. Mit allen Pflichten. Rolle 2, der Bevollmächtigte. Wenn der eigentliche Hersteller in Drittstaaten sitzt, China, USA, Schweiz, dann muss er einen Bevollmächtigten in der EU benennen, der die formalen Pflichten übernimmt. Das ist eine wichtige Figur, weil viele eurer Komponentenlieferanten genau über solche Bevollmächtigte laufen. Rolle 3, der Importeur. Wer ein Produkt aus Drittstaaten erstmals im EU-Markt in Verkehr bringt. Wenn ihr eine Maschine direkt in Japan oder Taiwan kauft und nach Deutschland bringt, ohne dass es einen Bevollmächtigten gibt, dann seid ihr Importeur. Mit erheblichen Pflichten. Rolle 4, der Händler. Wer im Markt eine Maschine weitervertreibt, ohne sie selbst hergestellt oder importiert zu haben. Klassischer Wiederverkäufer. Geringere, aber nicht null Pflichten. Rolle 5, der Betreiber. Das ist der, der die Maschine im Werk einsetzt. In der Maschinenverordnung selbst kommt der Betreiber begrifflich kaum vor, weil die Verordnung sich auf das Inverkehrbringen konzentriert. Aber der Betreiber ist die zentrale Figur in NIS 2 und in der Betriebssicherheitsverordnung. Realer Fall aus dem Lebensmittelbereich. Ein mittelständischer Joghurthersteller. Er kauft seine Abfüllanlage als Herstellerkomplettlösung. Er ist Betreiber. Er rüstet aber 2 Jahre später einen Cobot nach. Wesentliche Veränderung, 3 Kriterien erfüllt. Er wird zum Hersteller des umgebauten Systems. Gleichzeitig betreibt er eine Cinema Remote Connect Lösung für die Fernwartung mehrerer Linien. Damit ist er Anbieter eines Dienstes, das berührt CRA und NIS 2. 3 Rollen, eine Firma, eine Anlage. Genau das ist die Realität. Und das macht es so anstrengend. Kapitel 3. Maschinenverordnung. Cybersecurity in der Konstruktion. Schauen wir uns die Maschinenverordnung im Detail an, was genau zur Cybersecurity drin steht. Der zentrale Anker ist Anhang 3 der Verordnung, Punkt 119. Das hatten wir bereits in Folge 1 gestreift. Der Wortlaut sinngemäß, Maschinen müssen so konstruiert und gebaut sein, dass böswillige Handlungen Dritter, die zu gefährlichen Situationen führen, verhindert werden. Sowohl bei den Hardware-Schnittstellen als auch bei der Software. Das klingt allgemein, hat aber 3 sehr konkrete Konsequenzen. Erstens, eine Cybersecurity-Risikobeurteilung gehört ab 20. Januar 2027 in jede Risikobeurteilung der Maschine. Welche Schnittstellen sind exponiert? Welche Angriffsszenarien sind realistisch? Welche Schutzmaßnahmen werden umgesetzt? Die Norm dafür heißt NISO 12100. Die hat sich noch nicht groß geändert, aber sie ist die Basis. Auf der obendrauf kommen IEC 62443 für den industriellen Cybersecurity-Teil und IEC 62443-3-3-3 für die Systemanforderungen, plus IEC 62443-3-4-2 für die Komponentenebene. Beides sind die Werkzeuge, mit denen ihr die Risikobeurteilung sauber macht. Kleiner Hinweis, diese IEC-Teile sind aktuell noch nicht harmonisierte Normen unter der Maschinenverordnung. Heißt, Konformitätsvermutung gibt es noch nicht. Aber sie sind Stand der Technik und der Stand der Technik ist bindend. Wer das nicht anwendet, muss erklären, warum. Zweitens, die sicherheitsbezogene Steuerung muss auch dann sicher bleiben, wenn ein Angreifer auf die Standardsteuerung zugreift. Das ist das, was wir in Folge 4 mit Schlüsselschalter, Datendiode, separater FCPU umgesetzt haben. Drittens, Anhang 4 der Verordnung listet die technischen Unterlagen auf, die der Hersteller erstellen und mindestens 10 Jahre aufbewahren muss. Mit der neuen Verordnung gehören Cybersecurity-Aspekte ausdrücklich dazu. Bedrohungsanalyse, Schutzmaßnahmen, Verifikations- und Validierungsergebnisse. Wer diese Doku nicht hat, hat keine Konformität. Und ein vierter Punkt, der gerne übersehen wird. Anhang 1. Das ist die Liste der Hochrisikomaschinen, die wir in Folge 1 kurz hatten. Die ist zweigeteilt. Sektion A, zwingende Drittparteibewertung. Sektion B, Drittpartei nur, wenn keine harmonisierten Normen angewendet werden. Für die Cybersecurity-Welt heißt das, Sicherheitsbauteile mit komplett digitaler Logik können in Sektion A reinrutschen. Wer eine softwarebasierte Schutzfunktion für eine Hochrisikoanwendung baut, geht zwingend zur benannten Stelle. Auch dann, wenn er alle Normen perfekt anwendet. Kapitel 4 Cyber Resilience Act. Was vom Hersteller verlangt wird. Jetzt der Cyber Resilience Act. Das ist aus meiner Sicht der ambitionierteste der drei Rechtsakte. Und der mit dem größten Anwendungsbereich. Anwendungsbereich. CRA gilt für Produkte mit digitalen Elementen. Definiert ist das in Artikel 3 der Verordnung als Software- oder Hardwareprodukt, das eine Datenverbindung mit einem Gerät oder einem Netzwerk hat oder haben kann. Heißt im Klartext, alles, was Software ausführt und kommuniziert, fällt drunter. Das umfasst eine S7 1500. Es umfasst einen Synamics G120. Es umfasst ein Comfort Panel. Es umfasst einen Scale and Switch. Und es umfasst auch eine Bibliothek, die ihr in eurer SPS-Software verwendet, wenn die als separates Softwareprodukt vermarktet wird. Pflichten für Hersteller im CRA. Die wichtigsten in 5 Punkten. Punkt 1. Security by Design. Ihr müsst während der gesamten Entwicklung Cybersecurity berücksichtigen. Bedrohungsmodellierung, sichere Default-Einstellungen, Härtung. Anhang 1 des CRA listet die wesentlichen Anforderungen auf. Zum Beispiel, keine bekannten ausnutzbaren Schwachstellen, sichere Standardkonfiguration, Schutz der Vertraulichkeit gespeicherter und übertragener Daten, Minimierung der Angriffsfläche. Punkt 2. Schwachstellenmanagement. Anhang 1 Teil 2. Das ist neu und das ist mächtig. Ihr müsst über den gesamten Support-Zeitraum systematisch Schwachstellen identifizieren, dokumentieren und beheben. Das schließt eine sogenannte Software Bill of Materials, also SBOM, ein. Eine maschinenlesbare Liste aller Softwarekomponenten und ihrer Versionen. Wenn morgen eine Schwachstelle in einer von euch verwendeten Open-Source-Bibliothek bekannt wird, müsst ihr innerhalb des Schwachstellenmanagements wissen, ob ihr betroffen seid. Ohne SBOM keine Antwort auf diese Frage. Und ohne Antwort keine Compliance.